Es ist Sonntag, 18 Uhr. Hier ist mein schwules Tagebuch aus Berlin. Über die Suche nach der Liebe und über das Älterwerden. Featuring den beliebten Interviewformaten Gay Troffen und Pärchengeflüster. Ich bin Gray Young und du hörst Gay Over. Diese Episode wird präsentiert von Neostam, dem weltweit ersten Gerät, das Haarwachstum ohne Nebenwirkungen reaktiviert und das 6-mal effektiver als Finasterid basierend auf der Grundlagenforschung vom Max-Planck-Institut. Der Produktlaunch steht kurz bevor. Informiere dich jetzt auf www.neostam.com. Und es geht schon wieder los. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gay Over Podcast. Ja, wir sind in Staffel 6 mittlerweile angekommen bei Episode 5. Gestartet sind wir ja mit einem ziemlich besonderen Pärchengeflüster mit Adina und David. Dann Episode 3 war das schwule Tagebuch-Thema, das heißt ich im Monolog wie heute. Und danach kreuzte der gute Tim Dienert nochmal auf und wir haben sein Buch Paradiesfrüchte besprochen. Heute mal wieder Fortsetzung von dem schwulen Tagebuch. Mein desaströses, in Anführungsstrichen, Datingleben als 44-jähriger Single in Berlin. Und was habe ich mir heute vorgenommen? Ich habe es in der Story auf Instagram, wer mir dort noch nicht folgt, einfach nach Gray Young oder Gay Over Podcast suchen, da solltet ihr mich finden. Heute möchte ich mit euch über ein ganz persönliches, ziemlich deepes Thema reden. Ihr habt es vielleicht im Titel schon gelesen. Ich möchte darüber reden, wie es mir ergangen ist, als ein Elternteil von mir mich verlassen hat. Meine Mutter ist ja an Lungenkrebs gestorben. Ich bin immer so unglaublich schlecht in Zurückrechnen, vor mehr als 3 Jahren. 3 Jahre ist es schon wieder her. Das ist echt krass. Doch bevor ich mich euch offenbaren möchte mit der Geschichte dazu und welche Gedanken mir durch den Kopf geschossen sind und vor allem warum ich auf einmal das Gefühl habe, ich möchte mit euch, mit dir, zu diesem deepen Thema sprechen, darauf komme ich dann gleich zu sprechen. Denn vorher hatte ich mir vorgenommen, dass ich nochmal 1-2 Sachen mit euch teilen wollte, die mich erreicht haben. Ups. Ja, das war das nicht. Das ist halt das Problem, wenn man sein Handy nicht auf lautlos stellt. Also wirklich. Genau. Ich habe nämlich eine liebe Nachricht bekommen. Und die wollte ich mit euch kurz einmal vorlesen, wenn ich sie denn jetzt mal auf die Schnelle finde. Ihr merkt, es bleibt bei dem Konzept. Es gibt kein Skript und ich bereite mich nicht vor. Tja. Hier ist es noch nicht. Ich ziehe das jetzt eisern durch. Ne? Man ist dann schon in der Versuchung, nochmal von vorne anzufangen. So, hier haben wir es denn. Also, Grüße und Props gehen raus an den lieben Mo. Der hat mir am Donnerstag um 13.35 Uhr Folgendes geschrieben. Hey ho, Gray. Ohne lange Umschweife und ohne langes Vorgeplänkel. Danke, dass du deinen Podcast machst. Ich bin relativ neu dabei und durchstöbere gerade die ganze Bandbreite deiner Podcast-Bibliothek. Und wenn ich eines bestätigen kann, dann sind es die Worte aus deinem Intro. Für Männer ab 40, aber nicht nur. Wobei man dazu sagen muss, lieber Mo, das Intro, das habe ich ja ein bisschen abgeändert jetzt zur 6. Staffel. Ich vermute mal, du bist allerdings noch nicht in Staffel 6 angekommen. So. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie viele deiner Erlebnisse und Geschichten nicht nachvollziehen kann. Und das, obwohl oder gerade weil das schwule Leben halt nun mal so ist, wie es ist. Ich genieße es zuzuhören und einfach mal für sich selbst sagen zu können, och, eigentlich auch ganz schön, dass nicht nur du so verwirrende und merkwürdige Gedanken, kann ich das sagen, ohne dir zu nahe zu treten, Erlebnisse hast. Schlimm finde ich ja, dass wir scheinbar den gleichen Geschmack bei den Typen haben. Das macht deine Geschichten auf eine bestimmte Weise noch interessanter. Anyways, warum ich dir schreibe, vor allem ohne richtigen Grund, weiß ich selber nicht so ganz, aber dennoch fühlt es sich für mich richtig an. Mach weiter so, den Kopf wirst du wohl kaum hängen lassen. Danke dir. Ganz liebe Grüße aus dem schönsten Fleckchen in Ostdeutschland. Moritz. Ja, lieber Moritz, vielen Dank nochmal. Ich habe dir mit einer Sprachnachricht geantwortet. Das sind eben diese Nachrichten, die ich echt total schön finde. Einfach ganz platt formuliert. So, und bevor wir gleich in das Thema einsteigen, ach, was ich noch sagen wollte. Ich hoffe, du hast es dir erstmal gemütlich gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie viele Minuten diese Episode heute in Anspruch nehmen wird. Ich weiß nur eins, es ist Sonntag schon. Es ist Sonntag 11.10 Uhr und die Folge ist für heute 18 Uhr. Ich hatte eigentlich geplant, ich wollte am Freitagabend, ne, habe ich schon alles zurecht gemacht. Ich hatte meinen Schreibtisch hier aufgebaut mit den Kameras, mit dem ganzen Equipment, hab mir einen Tee gemacht und hab schon die ersten 10, 20 Sekunden eingesprochen, bis, also ihr werdet euch fragen, ja, was ist passiert? Ich sag's euch, was passiert ist. Ja, ich hatte dummerweise mein Handy hier liegen und ich war gerade vielleicht 30 Sekunden lang am Reden für diese Episode und dann erreichte mich eine Nachricht auf Grindr und ich wollte da eigentlich gar nicht drüber sprechen und jetzt tue ich es doch. Und diese Nachricht beinhaltete ein Angebot, mich besuchen zu lassen von einer Person, also Grindr, ne, habe ich das schon gesagt. Und diese Person hatte ich schon einmal vor Jahren getroffen bei ihm zu Hause. Ich meine, ich hätte darüber auch in einem der, es müsste die erste Staffel gewesen sein und dann ist es 2 Jahre her. Ich meine, ich hätte da drüber gesprochen und das war damals schon ganz komisch, weil er auch Poppers auf einmal aus der Tasche zog und ihr wisst es, dass ich nun überhaupt kein Poppers-Fan bin. Ne? Ich hasse Poppers. Ich hasse wirklich Poppers. Nun gut, ich möchte gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich gar nicht möchte, dass das zu sexmäßig hier wird. Aber er hatte mir angeboten, vorbeizukommen und hatte mir genau gesagt, was er denn vorhat und ich habe dann einfach eingewilligt, weil ich am Ende ja auch noch ein Mann bin, ne? So, und die Person war dann 10 Minuten später hier und ich habe der Person noch extra geschrieben, ey, es ist gleich schon 1 Uhr nachts, wenn du hier klingelst, ist es ganz schön laut, schreib mir einfach, dann mache ich die Tür auf. Ja. Was hat er nicht gemacht? Er hat nicht geschrieben auf Grindr, sondern hat einfach geklingelt und ich habe das Gefühl, dass dann das ganze Altbauhaus, die Altbauwohnung, ne, ist es ja hier, dass das ganze Haus wach wird, so, dann kam er rein. Was soll ich sagen? Also, er hatte halt sein Poppers dabei, wollte das direkt im Flur vollziehen. Ich war da relativ unbeteiligt dran, möchte ich dazu sagen. Also ich kürze das an der Stelle ab, auch wenn sich einige drüber beschwert haben, dass ich ja früher viel expliziter war. Das mag damit zusammenhängen, dass ja auch früher hatte ich das Gefühl, ich spreche zu einer sehr, sehr kleinen Gemeinde an Personen. So kann man das ja heute nicht mehr betiteln, wenn ich dann sehe, dass innerhalb von 7 Tagen dann schon so 1.500 Personen der Geschichte gelauscht haben. Ich weiß natürlich auf der anderen Seite, dass natürlich auch, dass es das ausmacht, dass ich ins Detail gehe und bestimmte Dinge auch so benenne, wie man sie benennen sollte, weil sie die Wahrheit entsprechen. Naja, also okay, dann gehe ich jetzt nochmal weiter ins Detail, auch wenn es mir irgendwie schwerfällt. Also die Person kam rein und ich habe sie auch wiedererkannt, man weiß ja nie, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr Dahmer geguckt habt auf Netflix, die mit dem Serienmörder. Also ich denke da immer schon dran und ich habe ja Gott sei Dank, beziehungsweise ist es ja Fluch und Segen zugleich, total selten überhaupt Grindr-Dates. Das war wirklich eine Ausnahme und ich wusste ja, was mich erwartet. Naja, also beim ersten Mal, als wir uns trafen, vor mehr als 2 Jahren oder knapp 2 Jahren, war es auch schon ein bisschen, es war kein 100%iger Match, aber optisch ist er halt sehr ansprechend gewesen, weil er 28, dunkle Haare, trainiert, studiert, glaube ich, Medizin oder so, hat er mir mal irgendwann geschrieben. Aber er hatte so ein paar wirklich seltsame, nicht seltsam, das klingt wieder bewertend. Nee, also seine Vorlieben entsprechen nicht unbedingt den meinigen. So hätte er am liebsten gehabt, dass ich verschwitzt wäre zwischen den Beinen. War ich aber nicht, weil ich nämlich 2 Stunden vorher beim Sport war. Insofern, idealerweise, hatte ich ja danach geduscht und war quasi absolut hygienisch sauber und rein. Er ist dann trotzdem gekommen. Und ja, hatte gerade seinen Fuß in meine Tür reingesetzt, hat noch niemals wirklich Blickkontakt zu mir aufgenommen. Und was ich direkt sah, war, er hatte ein Muskelshirt an, darüber eine dunkelblaue Kapuzenjacke, Sweatshirt und ja, Sneakers. Er kam rein, hat die Jacke ausgezogen, abgestreift und dann auch schon direkt, während er vor mir zu Boden fiel, beabsichtigt, hat er dann noch sein Muskelshirt ausgezogen. Und vollzog dann das, was er vollziehen wollte. Und dadurch, dass ich durch meine Perspektive von oben nach unten offenbarte sich mir dann, dass er auf jeden Fall noch nichts von einem Rasierer für den Nacken gehört hatte. Ich glaube, der war halt einfach, wie sagt man, ottermäßig unterwegs. Das heißt, sehr unrasiert. Und ich habe dann auch direkt so ein riesengroßes Muttermal auf seinem Rücken gesehen, wo ich mir gedacht habe, oh, damit musst du aber schon mal zum Hautarzt irgendwann gehen. Naja, das war alles so, ich war überrannt von meinen Eindrücken und dachte mir, was mache ich hier eigentlich? Irgendwie, naja, und als ich dann bemerkte, zum einen, wie gesagt, die krassen Haare auf seinem Nacken, dann dieses riesen Muttermal und ich mir insgesamt so dachte, wenn er sonst als Vorliebe hat, ungewaschen Personen zu treffen, möchte ich ja nicht wissen, wie hoch jetzt die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich mir irgendetwas einfange, womit man später zum Urologen gehen muss. Da möchte ich gar nicht weiter drüber nachdenken. Naja, und während ich in diesem Gedankengang war, holte er noch sein Poppers raus, was er mir vorher angedeutet hatte, aber ich dachte ja noch so, okay, vielleicht hat er es ja vergessen. Nee, und dann zog er an den Poppers und ich dachte mir so, ach du Kacke, nee. Naja, und deswegen sagte ich dann irgendwann, weil ich wollte das nicht so in meinem Flur machen. Ich meine, ich habe ja ein Sofa und ein Wohnzimmer und deswegen habe ich gefragt, können wir nicht zum Sofa gehen? So, und dann sind wir ins Wohnzimmer gegangen. Dort hat sich dieses Märtyrium, diese Sequenz fortgesetzt und irgendwann hatte ich so das Gefühl, also oh, Moment, ich habe ein wichtiges Detail vergessen, ich wollte eigentlich über mein liebes Thema sprechen, jetzt komme ich mit so einer schlüpfrigen Geschichte, es tut mir wirklich leid, im Flur erhob er sich irgendwann von seinen Knien und drehte sich quasi mit dem Allerwertesten zu mir und in freudiger Erwartung, dass ich etwas tue, was ich ja sowieso nie tue, nämlich ohne Gummi etwas zu tun und damit konnte ich dann halt nicht dienen. Und zugegebenermaßen hatte ich auch noch im Hinterkopf, dass diese Person mir mal irgendwann auch ein Bild geschickt hat, wie es sich darstellt, wenn man Backe A und B auseinanderzieht. So, keine Ahnung. Also es war jetzt wieder Bodyshaming, whatever. Das hatte ich alles im Kopf und deswegen habe ich da auch abgeblockt und ich glaube, das gab schon mal einen ordentlichen Minuspunkt. Ich sag mal, das handwerkliche Geschick, auch in dem Bereich, wo man sonst die Nahrungsaufnahme mit tätigt, darüber kann man wirklich nicht meckern. Das war wirklich aller Ehren wert. Deswegen, glaube ich, habe ich das auch fortgesetzt. Also, sorry, dass ich wieder so springe. Wir gehen zurück ins Wohnzimmer. Ich musste gerade gucken, ob das hier noch läuft mit der Aufnahme. So, und ja, also so richtig gematcht hat es irgendwie nicht. Im Wohnzimmer kam dann nochmal die Poppersflasche zum Einsatz und irgendwann verlagerte sich das vom Oralen zum Händischen. Und ich dachte mir einfach nur so, Gray Young. Was machst du hier eigentlich? Du magst keinen Poppers, du magst es auch nicht irgendwie so ungepflegt, muss ich leider so sagen. Und irgendwie, auch wenn optisch rein so von den Stats sehr ansprechend, kickt es mich nicht. Naja, und während ich darüber nachdenkte, stoppte er mit den rhythmischen Handbewegungen, schaute mich an und sagte, sorry, I wanna go. Und ich dachte so, ja, yes, danke. Gute Einfall, so. Und genau, dann gingen wir wieder Richtung Flur, wo auch der Ausgang von meiner Wohnung sich ja befindet. Er zog sich langsam an und hatte nicht nochmal einmal irgendwie zu mir hergeguckt. Ich weiß nicht, in was für ein Film der war. Mir hat das insgesamt, hatte das so ein komisches Geschmäckle. Naja, er zog sich dann in Ruhe an, also jetzt nicht relativ schnell, sondern ganz in Ruhe. Und ich dachte, okay, krass. Und ja, hat dann ohne nochmal so zu gucken, einfach Ciao gesagt und ist dann gegangen. Und ich dachte mir so, Alter, ich direkt ins Badezimmer und mich erstmal der Hygiene, dem Hygieneprogramm verschrieben, alles, was man so tut. Ich kann an dieser Stelle nur nochmal jedem empfehlen, der Verkehr hat. Oder wenn immer unten mit oben, wo auch manche Schnurrbart haben, in Kontakt kommt, danach unmittelbar am besten pinkeln. Waschen sowieso, aber pinkeln ist alles entscheidend. Ne? Immer nach dem Pinkeln. Ich schwöre, seitdem ich das mache, ich glaube, auf Holz ist immer alles gut gegangen. So, das war der Freitag. Und das ist der Grund, ne, warum ich jetzt am Sonntag das hier so hinhecheln muss. Hecheln ist natürlich, das trifft es nicht ganz. Also gehechelt wird hier gar nicht. Und obwohl ich ja eigentlich nie wieder so richtig schlüpfrige Geschichten erzählen wollte, habt ihr mich überzeugt, das trotzdem zu tun. Ich hoffe, ihr honoriert es. Ne? So. Nachdem ich jetzt erstmal wieder für ein bisschen erotische Abwechslung gesorgt habe, mit wieder einer desaströsen Episode aus meinem Datingleben, wollte ich doch jetzt mal wieder ein bisschen ernster werden. Und zwar, lehnt euch mal zurück, denn ich habe eine wirklich total herzzerreißende, muss ich sagen, und E-Mail bekommen, die mich sowas von beschäftigt hat. Und diese E-Mail, die möchte ich gerne mit euch teilen und die würde ich jetzt mal vorlesen. Ich werde die Person, den Namen natürlich ändern. Und Folgendes hat mich erreicht. Hallo Gray. Ich habe einige Zeit überlegt, ob ich es wagen möchte und ein paar Zeilen an dich zu richten. Ganz leicht gefallen ist mir das nicht, aber ich bin dennoch überzeugt, dass meine Entscheidung richtig ist. Mir liegt nämlich daran, dir für deine Idee und die damit verbundenen Mühen mit dem Podcast zu danken, auch wenn ich diesen erst seit ein paar Tagen zufällig kenne. Du wirst dich wahrscheinlich fragen, warum ich diese Zeilen so beginne und was mich angetrieben hat. Am Montag, also morgen, nehme ich in Berlin an einer Fortbildung teil. Diese Gelegenheit bietet mir seit langer Zeit wieder einmal die Möglichkeit, auch eine Auszeit für meine persönlichen Bedürfnisse zu nehmen. Aus diesem Grund habe ich im Internet nach den in Berlin noch vorhandenen Gay-Saunen und nach Massagen mich umgesehen. Dabei habe ich gesehen, dass es die Sauna Boiler offenbar noch gibt, kann ich bestätigen, da ich diese vor einigen Jahren bereits besucht habe. In diesem Zusammenhang wurde ich auf deinen Podcast aufmerksam und habe gedacht, da höre ich mal rein. Ja, genau dafür habe ich ihn ja auch gemacht. Das habe ich dann auch getan und ab dem Zeitpunkt hat sich bei mir einiges verändert. Deine Beschreibungen waren so toll gemacht, vielen Dank für die Blumen, dass ich mir meinen damaligen Aufenthalt genau vorstellen und nachvollziehen konnte. Dies wiederum hat mich inspiriert und ich wollte mehr von dir hören. So habe ich dann im Rahmen meiner zeitlichen Möglichkeiten weitere deiner Podcasts angehört und sie lassen mich nicht mehr los. In einer Folge hattest du aus einer Zuschrift vorgelesen. Dort hatte sich jemand unter anderem über deine Stimme sehr positiv geäußert. In Klammern, kann ich immer noch nicht verstehen. Klammer zu. Ich habe die Klammer ja gar nicht geöffnet. Okay, weiter. Das Kompliment kann ich nur voll bestätigen. Vielen Dank. Ich bin von deiner Stimme, aber auch deiner einfühlsamen Art, dem Umgang mit deinen Gesprächspartnern und der Herangehensweise an die Themen regelrecht begeistert und sehr angetan. Obwohl ich dich ja überhaupt nicht kenne und bis jetzt auch nur einige Folgen anhören konnte, hast du mich als authentische Persönlichkeit überzeugt. Das geht sogar so weit, dass selbst ich dir mein volles Vertrauen schenken würde, was bestimmt nur sehr, sehr selten bei mir vorkommt. Ich selbst bin schon einige Jahre älter als du, völlig ungeoutet und das soll und muss auch vielerlei Gründen so bleiben. Das große Problem ist, man wird zwar körperlich älter, und das ist auch gut so, Ausrufezeichen, aber im Kopf und Geist fühlt man sich einfach nicht so alt, wie man tatsächlich ist. Mir kommt heute zum Vorteil, dass ich tatsächlich jünger aussehe. In der Jugend hatte ich das als Nachteil empfunden. Ich hatte irgendwie gehofft, dass sich meine Gedankenwelt im fortgeschrittenen Alter beruhigt und ich in ruhigeres Fahrwasser gelangen werde. Dies hat sich aber bis heute nicht bewahrheitet. Daher hat mich auch die Folge mit deinem Gesprächspartner Günther Krabbenhöft sehr bewegt, habe ich doch einige Parallelen finden können. Ich bin seit sehr vielen Jahren verheiratet und meine Frau weiß von meinem Vorlieben nichts, aber ich glaube, sie ahnt es. Das Thema wird totgeschwiegen. Ich könnte wohl stundenlang erzählen, habe ich doch viele Erlebnisse und Eindrücke in den ganzen Jahren gesammelt, wobei ich nie einen festen Freund, in Klammern Partner, hatte. Ich habe zwar einen Schulfreund, dem kann ich einiges anvertrauen, aber eben auch nicht alles. Einige Episoden trage ich die ganzen Jahre mit mir herum und habe selbst ihm diese nie erzählt. Aber du hast mir nun mit deinem Podcast tatsächlich auch ein Stück weitergeholfen, mit meiner Situation besser klarzukommen. Beziehungsweise einige Dinge vielleicht besser einzuordnen, wenn es auch manchmal nur ein schwacher Trost ist. So lege ich mich auf unser Gästebett und höre spät in der Nacht wieder eine Episode deines Podcasts. Je nachdem, was gerade besprochen wird, denke ich darüber nach, dass ich mit so manchen Dingen nicht alleine bin, auch wenn es sich eben so anfühlt. Was früher oftmals ein großes Problem war, ist heute zur Selbstverständlichkeit geworden. Aber die Weichen wurden bei mir eben zu einer Zeit gestellt, als das Fax noch nicht erfunden war. Klingt sehr altmodisch und ist es irgendwie auch, aber heute kaum noch vorstellbar für die jüngere Generation. Ich könnte dir noch so sehr viel erzählen, aber dein Interesse ist ja, mit deinen Gesprächspartnern einen Podcast zu machen, was ich aus besagten Gründen leider nicht kann bzw. nicht machbar ist. Vergangene Tage konnte ich nicht einschlafen. Da habe ich mich in meinen Gedanken sogar schon mit dir unterhalten. Daran kannst du sehen, welche Wirkung du auf andere Menschen haben kannst. Ich hoffe, meine Zeilen können zu deiner Motivation beitragen. Und wenn ich voraussichtlich am Dienstag im Boiler bin, werde ich auch an deine Episode denken. Ganz herzliche Grüße, Manni. Ja. So, das war eine bis dato vielleicht die ausführlichste, herzlichste Nachricht, die mich bis dato erreicht hat. Und ich danke dir, Manni. Deinen Namen habe ich jetzt natürlich abgeändert, damit man da nicht keine Rückschlüsse und Rückverfolgungen machen kann. Ich danke dir wirklich und ich habe dazu dir auch eine E-Mail zurückgeschrieben. Ich danke dir wirklich für diese Zuschrift. Das bedeutet mir einfach echt viel und ich hatte, als ich diese E-Mail gelesen habe, war ich gerade im Ruheraum nach meinem Saunagang und hatte mein Handy und mir kamen da wirklich die Krokodilstränen so ein bisschen. Also vielen, vielen lieben Dank, Manni, für deine Nachricht. So, jetzt aber, Freunde der gepflegten Podcast-Unterhaltung. Ach guck, jetzt mache ich hier gerade die E-Mail zu, dann sehe ich die Buchungsbestätigung nochmal. Ich habe gestern zum ersten Mal in meinem Leben Padel-Tennis gespielt. Ich habe ja von 6 bis 23 Jahren recht professionell Tennis gespielt und wollte immer mal Padel spielen. Das ist ja auf einem kleineren Feld, quasi mit einer Glaseinzäunung des Spielfeldes, quasi wie beim Squash, mit kleineren Schlägern. Die Bälle sind auch etwas anders und die Regeln auch, aber man spielt das über ein Netz. Und die Grüße gehen raus an meinen Paddle-Partner von gestern, an Danny. Ich fand super, wirklich. Ich konnte mich ja nicht konzentrieren aus besagten Gründen, das ist aber okay, das ist ja quasi ein Kompliment. Ne? Also, ja. Und da das eine Thema muss ich jetzt an der Stelle nochmal anschneiden. Es geht nochmal einmal. Ich hoffe, ihr gönnt es mir, dass ich darüber nochmal spreche. Ihr seid ja so etwas wie meine Klagemauer. Ich habe ja immer noch Rücken. Und es ist zeitweilig so, dass mich das wirklich in den Wahnsinn treibt, dass ich wirklich manchmal denke, es geht so nicht weiter. Ich habe jetzt ja meine 10 Akupunkturen für je 35 Euro vollzogen. Die Beschwerden sind nach wie vor da. Ich habe manchmal irgendwie Angst, dass ich mir denke, okay, wer weiß, wenn es nicht nur eine Vorwölbung der Bandscheibe ist, vielleicht ist es eine Zyste, die auf den Nerv trifft, vielleicht ist es ein gutartiger, bösartiger Tumor, man macht sich einfach so viele Gedanken. Und damit ich gestern überhaupt Padel spielen konnte, habe ich mir dann 2 Ibuprofen eine Stunde vorher eingeworfen, bevor ich zum Padel-Platz gefahren bin mit den Öffentlichen. Und das hat mir echt Spaß gemacht, hat mir wirklich Spaß gemacht. So, jetzt dann aber doch, heute ist der Berlin-Marathon in Berlin. Ne? Wer guckt sich diesen nicht an? Ich. Aber nun denn. Also, jetzt nochmal. Wie kam es dazu, dass ich jetzt über dieses tiefe Thema sprechen möchte, was ich vorhatte und weswegen die Episode auch so heißt, wie sie heißt? Ich habe auf Netflix, ich glaube, hoffentlich habe ich da einen Screenshot davon gemacht, weil ich habe auf Netflix einen Film geguckt. Natürlich keinen Screenshot von gemacht, oder doch? Nö, habe ich natürlich keinen Screenshot von. Weil der Titel, weil ihr werdet euch vielleicht fragen, welcher Film das denn war, muss ich dann nochmal hier kurz live ergoogeln. Netflix. Das ist das Vorteil, wenn man mit seinem Rechner aufnimmt, dann hat man den direkt vor sich. Entschuldigung. Ich habe geguckt, tatsächlich ist das auch auf, ist der Film auf Platz 2 Top 10 Filme in Deutschland heute. Die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick. Also ich als hoffnungslos romantisierter Queer, 44-jähriger Berliner Single, fühle mich von so einem Titel natürlich unglaublich krass angesprochen. Entschuldigung, ich muss einen Schluck trinken. Heute mal grünen Tee mit Limette, Lemongrass. Und das ist mein Schnäuzer. Für alle ASMR-Fans. Also, ich habe, wann war das denn? Doch, letzte Woche, Sonntag, habe ich den Film geguckt. Die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick. Für alle, die diesen gucken möchten, muss ich jetzt einen Spoiler-Alert aussprechen. Ich werde jetzt ein bisschen darauf eingehen, worum es in diesem Film geht, weil der erklärt, warum ich mich dem Thema widmen muss. Also, in diesem Film lernen sich zwei Teenager unter Zufällen kennen, und zwar bei einem Flug. Und auch nur deswegen, weil das Mädel ihren Flug verpasst hat und deswegen sie sich kennenlernen. Und ich will es nicht im Detail erzählen, aber die Geschichte ist die, dass sie sich dann fragen, ja, warum fliegst du denn nach London? Weil die sind beide in den USA. Und sie fliegt zurück, weil ihr Vater heiratet, und er, der Junge, fliegt zurück, weil seine Mutter gestorben ist, wie er sagte. Und es stellt sich dann heraus, dass seine Mutter, die an Lungenkrebs erkrankt ist, noch gar nicht tot ist, sondern schon ihre Beerdigung feiert und zelebriert, obwohl sie noch lebt. Das heißt, sie lädt zu ihrer Beerdigung und kann live miterleben, wie Personen sich von ihr verabschieden, weil sie noch nicht gestorben ist, was sie aber bald tun wird, aber sie kann es so noch miterleben und sehen und Emotionen ergattern und einfach sich ein Bild davon machen, wer kommt alles und wie verabschieden sich die Menschen, die ich geliebt habe oder liebe, von mir nach meinem Tod in Anführungsstrichen. Und diese Geschichte, dass er quasi an der Beerdigung von seiner Mutter teilnimmt, die noch nicht tot ist, die aber an Lungenkrebs erkrankt ist, hat mich sofort wieder zurückkatapultiert an meine Geschichte mit meiner Mutter, die ja auch an Lungenkrebs erkrankt ist. Jetzt wollte ich noch mal. Ja, also 3 Ostern sind jetzt schon vergangen, meine ich. Ja, 3 Ostern sind vergangen, seitdem meine Mutter an Lungenkrebs gestorben ist. Es fällt mir offen gestanden nicht so einfach, darüber zu sprechen. Aber ich glaube, dass dieses Thema für viele relevant ist und vielleicht auch jenen hilft, die Beziehung zu den Eltern bewusster zu hegen, zu pflegen und zu leben, wenn man vielleicht meine Gedanken zu dem Thema hört. Denn also zum einen meine Mutter, deswegen trage ich ja kurz das Mikro ein bisschen an die Seite. Hier an der Goldkette habe ich den Ehering meiner Mutter aufgefädelt, und der begleitet mich seitdem jeden Tag in meinem Leben. Den trage ich meistens, also diesen Ring unter meinem T-Shirt. Manchmal nehme ich den auch raus, je nachdem, wie es mir so gefällt. Und wenn ich bestimmte schwierigen Situationen habe, dann nehme ich den manchmal und gebe den so einen kleinen Kuss. Und es irgendwie fühlt sich das total schön an, quasi den Ring meiner Mutter um den Hals zu tragen. Das hat aber wirklich 3 Jahre gedauert, bis ich diesen Schritt gehen konnte, diesen Ring, den ich seit jeher hatte, den überhaupt auf eine Kette zu ziehen. Das hat wirklich lange gedauert. Es war ein ganz besonderer Moment, als ich mir diese Goldkette gekauft habe und den Ring aufgefädelt habe. Ja. Ihr merkt, ich vermeide so jetzt auf das Thema einzusteigen. Was ich, also, wie soll ich sagen? Wir Männer, wir schwule Männer, glaube ich, haben oftmals eine ganz besondere Beziehung zu unseren Müttern. meine Mutter hat mich früher zum Tennistraining gebracht. Wenn ich krank war, hat sie im Supermarkt mir Erzähl mir was Kassetten gekauft. Das waren ja jene Kassetten, wo Hörspiele drauf waren und wo es noch ein Buch zum Malen mit dabei gab. Und deswegen war es immer eigentlich schön, krank zu werden, weil ich wusste, meine Mutter bringt dann, wenn sie einkaufen geht, mir eine Kassette mit. Wenn ich krank war, ist meine Mutter mit mir zum Arzt gegangen. Meine Mutter hat mit mir in der Schulzeit Vokabeln abgefragt oder irgendwelche Mathe-Rechenaufgaben, um im Kopfrechnen besser zu werden. Mit mir und meine Schwester saßen wir dann früher am Küchentisch und haben das dann gemeinsam mit ihr geübt. Meine Mutter hat sich immer sehr viel Zeit genommen und sehr bemüht, dass das mit der Schule bei mir klappt, wobei es bei mir ja auch nicht immer so einfach war, weil ich in der 9. Klasse ja meine Ehrenrunde drehen musste. Also Props gehen raus an alle, die auch eine Ehrenrunde gedreht haben. Ich hatte eine Ehrenrunde gedreht wegen Physik und Mathe, glaube ich. Ja. Also unterm Strich hatte ich eine wunderbare, herzliche, ehrliche Mutter. Und wenn ein Elternteil krank wird, ist es wirklich, wirklich, und da fühle ich mit jedem, bei dem das auch der Fall ist oder bei jedem, der das auch durchmachen musste, ist das wirklich schwierig, schwierig und schmerzhaft. Und ab dem Moment, wo die Familie, ich möchte jetzt nur von mir sprechen und nicht von meinen anderen Familienmitgliedern, Geschwistern und auch nicht für meinen Vater, es geht nur um mich und meine Wahrnehmung dessen. Dieser Moment, wo man das erfährt, ist wirklich schlimm gewesen. Es war so, und daran erinnere ich mich noch, dass mein Vater hatte einen runden Geburtstag und dort sind alle Verwandten zusammengekommen und wir waren in der Gaststätte und haben diesen Geburtstag gefeiert, also mit so einem DJ, und auf dem Nachhauseweg hatte meine Mutter halt sehr krass geschwitzt und war halt auch fix und fertig und musste sich auch kurz hinsetzen, und da hatte ich schon so eine komische Vorahnung. Und ich glaube, das war das, wo das so losging und wo dann irgendwann auch die Diagnose kam, ja, meine Mutter hatte Lungenkrebs, ihr wurde dann eine halbe Lunge entfernt und es gab dann natürlich Chemobestrahlung, das ganze Programm. Wenn man nur noch eine halbe Lunge hat, dann wird man natürlich auch sehr kurzatmig. Das kann man durch Training, durch gezieltes Cardiotraining und so auch in den Griff bekommen. Die Atemgeräusche waren jetzt auch für mich, wenn man dann zu Hause, ich habe ja zu dem Zeitpunkt ja nicht mehr zu Hause gewohnt, wenn ich zu Besuch war, muss man sich da erstmal dran gewöhnen und auch einfach akzeptieren, dass die Mutter, die einen geboren hat, also meine Mama, dass die halt nicht mehr so leistungsfähig ist. Und mit anzusehen, wie die eigene Mutter kämpft, sich nicht unterkriegen lassen will und trotzdem versucht, den Haushalt zu schmeißen, für uns zu kochen und für uns da zu sein, das ist schon alles ziemlich, ziemlich bitter. Und was mich daran halt quält, ist, dass jeder sich damit auseinandersetzen muss, auseinandersetzen musste, dass meine Mutter halt die Diagnose Lungenkrebs bekommen hat. Und zwar halt insofern krass fortgeschritten, als dass man die halbe Lunge entfernen musste. Und dieser Moment, wenn du weißt, deine Mutter geht jetzt ins Krankenhaus und wird gleich operiert und du weißt auch nicht, ob diese Operation gut ausgeht und nicht. Und das ist wirklich, man weiß ja gar nicht mehr, ne, wie viel Freude darf man denn in seinem eigenen Leben denn noch erleben, wenn die eigene Mutter diesen Schicksalsweg gehen muss. Und ich merke gerade, ich kann da gar nicht so einfach drüber sprechen, wie ich das gerne wollte. Was ich aber sagen möchte und warum ich auch, als ich den Netflix-Film geguckt habe, auch so weinen musste, ist, glaube ich, einfach, weil ich das schon bei mir eine Art Trauma auch ausgelöst hat. Trauma insbesondere gab es halt einen Moment, wo wir Weihnachten zusammen gefeiert hatten und meine Mutter hatte dann auch Sauerstoff in ihrer Nase, damit sie noch genügend Atemluft bekam. Und ich weiß noch wie heute, und da war meine Mutter aufgrund der Krebserkrankung halt schon echt krass, hatte sie schon an Gewicht verloren. Sie war quasi nur noch ein Strich in der Landschaft. Ich sehe sie heute noch, wie sie mit ihrem Nachthemd dann durchs Haus geisterte sozusagen. Und auch das ist ein furchtbarer, furchtbare Wahrnehmung und eine furchtbare Erinnerung, schmerzhaft, nicht furchtbar, schmerzhafte Erinnerung. Ich weiß, wie ich, bevor ich jetzt nochmal auf diese Weihnachtsgeschichte komme, ich erinnere mich noch, als ich einmal wieder zu Besuch war, ich hatte zu dem Zeitpunkt, war ich schon in Berlin. Und als ich einmal zu Besuch war und meine Mutter noch irgendwas für mich machen wollte und sie registrierte, dass sie das ja nicht mehr kann, aufgrund ihrer Krebserkrankung, und ich stand unten bei uns im Haus und meine Mutter oben im ersten Stock, wo auch ihr Schlafzimmer ist, und sie stand vor der Treppe und fing dann an zu weinen, weil sie realisierte, dass sie halt nicht mehr kann, wie sie möchte. Es ging, glaube ich, darum, irgendwie meine Tasche zu packen oder noch irgendwas zu machen, und sie konnte es nicht und sie hat halt angefangen zu weinen, und dieser Moment, diese Hilflosigkeit, die man auch als Sohn dann hat, wenn man das registriert, diese Hilflosigkeit, dieser Schmerz und diese Traurigkeit in der Gefühlswelt seiner Mutter, und du weißt, du kannst dagegen nichts tun, das war das eine. Und bei diesem Weihnachtsfeste, was sich bei mir auch so eingebrannt hat, war einfach, dass sie im Wohnzimmer den Adventskranz auspusten wollte und sie hatte den Sauerstoff an der Nase und wollte die Kerze auspusten, ging dafür relativ nah an den Adventskranz, und in dem Moment, als sie das auspusten wollte und der Sauerstoff, der an ihrer Nase geklemmt war, zusammen mit der Kerze sorgte halt dafür, dass die Flamme größer wurde und sie sich quasi die Nase verbrannt hat. Und das war auch so ein Moment, als wir das mitbekommen haben, von unendlicher Traurigkeit und einem Riesenschmerz, den ich in dem Moment gefühlt habe, weil mir das so schrecklich leid getan hat. Und mein Problem, wo ich mich jetzt hier oute und wo vielleicht auch andere sagen werden, sie kennen das Gefühl oder vielleicht kennen sie es auch nicht, ich hatte halt oder habe immer noch zum gewissen Zeitpunkt Art Schuldgefühle so ein bisschen. Schuldgefühle, warum? Weil ich, als es mit der Erkrankung immer voranschritt und wenn immer ich nach Hause gekommen bin, wusste ich, ich komme für meine Mutter nach Hause. Aber ich wusste auch, dass es für mich schmerzhaft wird, weil wenn man nicht jeden Tag mit der Person, die an Krebs erkrankt ist, wo der Prozess immer krasser wird und man immer deutlicher vor Augen geführt bekommt, wie diese Krankheit voranschreitet, war es für mich immer so, ich gehe nach Hause und werde wieder nochmal mehr geschockt werden und werde nochmal mehr damit konfrontiert werden, wie es um meine Mutter steht. Und deswegen muss ich mir eingestehen, dass es mich immer Überwindung gekostet hat, und vielleicht ist es egoistisch meinerseits gewesen, wobei ich hoffe und davon überzeugt bin, dass meine Mutter dafür Verständnis hat, wenn sie denn da oben zuhört, wo ich das Gefühl habe, dass sie dies tut, wo ich auch gerade darüber spreche, dass sie das verstanden hat. Und ich dann vielleicht einmal im Monat, vielleicht auch zweimal im Monat, vielleicht auch mal alle 2 Monate nur zu Hause war, weil ich versuche, einer Erklärung meinerseits, um die Schuld ein bisschen von mir zu schieben. Ich hatte natürlich auch mein Leben, meinen Job, wo ich funktionieren musste. Und das hat mich wirklich immer Überwindung gekostet. Das hat aber im Nachhinein zur Folge, dass ich mir eingestehen muss, dass ich eigentlich gefühlt hätte, viel öfter da sein müssen zu Hause für meine Mutter. Aber ich aus Angst und einfach um die Situation auszuweichen, war ich nicht häufiger da, als ich am Ende da war. Und das tut mir im Nachhinein extrem leid für mich und für meine Mutter auch und vielleicht auch für meine Familie, weil ich sie vielleicht hätte durch eine höhere Frequenz an Anwesenheit vielleicht auch hätte besser unterstützen können. Und dafür möchte ich mich ja nochmal entschuldigen, beziehungsweise doch, ich entschuldige mich dafür, es tut mir wirklich leid. Könnte ich die Zeit zurückdrehen, glaube ich, würde ich diesen unbequemen Weg, wäre ich dann noch viel häufiger gegangen, nach Hause zu fahren. Und was auch eine Wahrheit ist, wenn eine Person durch die ganzen Medikamente, wenn der Krebs sich durch den Körper frisst, muss man ja so sagen, irgendwann verändert sich ja auch der Charakter. Und das finde ich das so das Allerschlimmste, wenn ein Elternteil auf dem Weg ist zu gehen, dass von der Person vor der Erkrankung immer weniger da bleibt. Es gibt immer Momente, wo man diese Person noch hat, wie sie damals war, aber sie wird immer weniger. Und deswegen wäre mein Rat an die, die eine ähnliche Situation haben, nutzt die Momente, die euch bleiben, wo die Person noch so ist, wie sie ist und war, bevor die Erkrankung kam. Weil die Erkrankung verändert den Charakter der Person, die diese Erkrankung hat. nach und nach. Und man merkt dann ja auch, wie das Gehirn irgendwann nicht mehr funktioniert, wenn ich dann, ich habe ja schon, weiß nicht, einmal am Tag, alle zwei Tage auch angerufen und man dann auch merkt, die Person freut sich und versucht dann auch nochmal, also meine Mutter versucht auch nochmal tapfer zu sein und positiv zu sein und man merkt, das macht sie nur für mich. Aber man merkt dann auch, wie die kognitive Leistung dann nach und nach immer weiter nachlässt. Und das ist auch hart als Kind zu sehen, dass die Mutter, die einen großgezogen hat, die für einen gekämpft hat, die für einen da war, immer schwächer wird und wo der Spieß sich umdreht und man für seine Mutter da sein muss. Und der Krebs schritt voran, die Monate und die Jahre zogen ins Land. Es war wie immer bei so vielen Krebserkrankungen ein Auf und Ab, wo man dachte, es geht wieder, es geht bergauf, man schafft es und hat wieder Hoffnung und dann kommt es zurück und es wird wieder schlimmer. Und irgendwann war es auch so weit, dass meine Mutter auch quasi ins Hospiz gekommen ist, weil sie auch mal uns oder meinen Vater entlasten wollte. Also sie hat in diesem Moment auch noch an andere gedacht, was sie ja, glaube ich, auch immer schon zu Lebzeiten sehr ausgezeichnet hat, immer an andere zu denken und sich selber zurückzunehmen. Ist, glaube ich, das, was meine Mutter so einzigartig gemacht hat. Und auch seine Mutter im Hospiz zu besuchen, wo du weißt, wenn du reinkommst, viele von den Personen, die du heute noch siehst, werden vielleicht in der nächsten Woche, in zwei Wochen, in drei Wochen, wenn du wieder da bist, nicht mehr da sein, weil sie hier sind, um zu sterben. Das sind alles Momente, glaube ich, die einen auch reifen lassen, die nicht schön sind, aber wo man durch muss. Und meine Mutter ist von dem Hospiz auch wieder nach Hause gekommen. Man muss dazu sagen, sie wollte immer auch zu Hause gehen, zu Hause sterben. Und das hatte sie auch als Wunsch geäußert und wir hatten auch mit dem Arzt und so alle Vorkehrungen besprochen, die das auch möglich machen. Und auch wir hatten noch einmal mit der gesamten Familie ein Gespräch dazu, ganz am Anfang der Erkrankung, wo wir alles besprochen haben, mit dem Arzt gemeinsam Fragen beantwortet haben und alles in klein besprochen haben. Und das war auch sehr, sehr schlimm für mich. Da habe ich auch Schnott und Wasser geheult. Aber auch das gehört natürlich irgendwie zum Leben dazu. Ja, und dann, ich habe beschrieben, dass es mir immer schwer gefallen ist, nach Hause zu kommen, weil ich mich nicht dem aussetzen wollte, diesem Schmerz. Und es gab viele Momente, wo ich dann auch bei ihr lag, auch gemeinsam mit meiner Schwester im Bett und einfach nur da war. Aber ich gebe zu, ich hätte öfters da sein können. Und ja, dann kam der Tag, der jetzt sehr privat ist, hoffe, dass es keiner von meiner Familie mir übel nimmt, dass ich darüber spreche. Aber nur um das Thema auch besser darzulegen, warum es so wichtig ist, sich klarzumachen, dass wenn die Eltern gesund ist, dass es nicht ewig so bleiben wird. Irgendwann, wenn die Natur den Lauf der Dinge so vorhat, wie das normalerweise so ist, dass man die Eltern überlebt, wird der Moment kommen, wo die Eltern sterben oder krank werden. Und erst wenn sie nicht mehr da sind, weiß man, wie wertvoll es war, so wie wir das früher hatten, Weihnachten zu feiern, Geburtstag zu feiern, als Familie zusammen zu sein, beim Abendessen, beim Frühstück. Erst dann werden die Momente so unglaublich wertvoll und ich wünsche und hoffe mir, dass jene, wo die Eltern noch da sind und leben und gesund sind, dass ihr bei denen noch alle da sind, dass ihr nochmal drüber nachdenkt und es zu schätzen wisst, zu schätzen lernt, welch großes Geschenk es ist, wenn man als Familie noch zusammen ist, komplett ist, um die Feste gemeinsam zu feiern und füreinander da zu sein. Und als dann der Tag kam und ich wusste, das wird irgendwann soweit sein und dann rief mich meine Familie an und sagte zu mir, du, wir glauben, es geht jetzt dem Ende zu, komm nach Hause. War das so eine Zeit, als Corona gerade anfing, als man noch gar nicht wusste, was hat das mit diesem Corona auf sich? Ich bin dann von Berlin nach Hause gefahren mit einer Maske. Die Bahnhöfe, wo ich umsteigen musste in Bielefeld, in Berlin, waren menschenleer, weil es an diesem Tag, es war Ostersamstag vor Ostersonntag vor 3 Jahren, war keiner unterwegs, weil alle Angst hatten, sich mit dem Virus anzustecken. Und ich bin an diesem Ostersamstag nach Hause gefahren in dem Wissen, meine Mutter wird sterben mit Mundschutz. Und dieses Gefühl, schaffe ich es noch rechtzeitig, um meine Mutter nochmal leben zu sehen, Das war ein ganz, ganz komisches Gefühl. Natürlich gepaart mit dem Schuldgefühl, nicht öfter und länger dort gewesen zu sein. Und das war wirklich eine Ausnahmesituation. Und diese 4-5 Stunden oder eher 4 Stunden, die es dauerte, bis ich die Tür aufmachte in dem Haus meiner Eltern, in meinem Haus, wo ich aufgewachsen bin, das waren ganz seltsame Stunden und Minuten. Und ich kam dann hoch und die Familie war zusammen. Wir waren, ich möchte da jetzt nicht weiter zu sehr ins Detail gehen, weil es dann auch andere betrifft aus der Familie. Ich möchte nur sagen, wir waren alle zusammen und meine Mutter registrierte noch, dass ich eine Maske auf habe und fragte noch, warum hatten der Gray eine Maske auf? Und wir haben das dann so abgetan, damit meine Mutter da nicht noch weiter sich Gedanken zu macht. Und ich wurde schon vorgewarnt, dass meine Mutter zu dem Zeitpunkt aufgrund dessen, dass sie ja schon dabei ist, Abschied zu nehmen, sie gar nicht mehr sie selbst ist, dass sie schon sehr rational, kühl, wie das glaube ich oft beschrieben wird bei Personen, die auf der Zielgeraden sind, die müssen sich auch irgendwie verabschieden. Und deswegen war es auch kein herzliches Willkommen oder ähnliches, sondern sie war halt schon, sage ich mal, auf dem Sprung. Und dadurch, dass ich auch so lange nicht da war und ich auch nach Hause gekommen bin, wo alle anderen schon ihr nah waren, kam ich mir auch so außenstehend vor. Und es gab dann noch eine Nacht und dann am Ostersonntag ist meine Mama dann verstorben. Und ich hatte, als ich kam, so eine Nähe zu ihr. Und teilweise waren Familienmitglieder neben ihrem Bett gelegen und ich bin so unglaublich dankbar dafür, dass dann meine Schwester zu mir sagte, Gray, willst du dich nicht auch nochmal dazulegen? Weil ich hätte mich gar nicht getraut. Ich habe mich irgendwie nicht getraut. Vielleicht auch, weil ich so, ich war mit dieser Situation und da kann man auch nur überfordert sein, seine Mutter sterbend dort liegen zu sehen, im Kreise der Familie und man fühlt sich so wie der, der als letztes dazukommt. Hat man etwas falsch gemacht? Hätte man früher dort da sein müssen? Auf der einen Seite war ich dankbar, dass ich überhaupt diesen Moment hatte, mich zu verabschieden. Ja, und dann habe ich mich zu ihr gelegt und habe dann ihre Hand genommen und einfach nur da gelegen, ihre Hand gehalten. Die gesamte Familie war beisammen und habe halt gemerkt, wenn eine Person geht, ist die Art und Weise, wie sie dann atmet, eine ganz, ganz einprägsame. Das hört sich an, wenn ich das mal so vergleichen darf, wie als würde so ein Kaffeefilter, so eine Filterkaffeemaschine angemacht werden, wenn die so blubbernde Geräusche von sich gibt. Das ist ja dieses Rasseln, was andeutet, dass die Person kurz davor ist, zu gehen. Und dieses Rasseln war auch wirklich, also ich habe dieses Geräusch, wenn jemand Filterkaffee, die Kaffeemaschine anfängt so zu blubbern, katapultiert mich direkt unmittelbar wieder in die Situation. Kurzum, ich hielt die Hand meiner Mutter. Es kam der Punkt, wo sich der Brustkorb nochmal einmal hob. Und dann war es das. Und dann war es still. Ich hatte die Hand noch in meiner Hand. Und hatte das Gefühl, dass sie das gefühlt hat, dass unsere Hände sich in diesem Moment, dass die beisammen waren. Und ich habe mich vor diesem Moment generell so gefürchtet. Das kann ich euch nicht vorstellen, dieser Moment da zu sein, wenn die Person geht. Ich kann aber auch gleichzeitig sagen, dass man diesen Moment wahrnehmen sollte und sich nicht von der Angst dominieren lassen darf, diesen Moment zu vermeiden. Weil gerade für mich als Schisser für so einen Moment war das in der Trauerbewältigung, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Moment. Und danach ist man nicht mehr der gleiche Mensch, ja, wie man davor Mensch war. Und zwar meine ich das durchaus im positiven Sinne, weil es einfach etwas mit einem macht. Ja, und bevor dann meine Mutter dann natürlich abgeholt wurde, ich weiß weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war dann am nächsten Tag. Ich spreche jetzt nur von mir, war nicht der Mensch und hatte nicht das Bedürfnis, meine Mutter nochmal im Bett liegen, nochmal zu sehen. Für mich war das ab dem Moment, wo der Brustkorb sich nochmal hob, der Atem zum Stillstand kam, war das der Moment, wo meine Mutter geistig nicht mehr da war. Und die physische Präsenz ist nur physische Art und hat emotional ab dem Moment für mich wirklich kaum meine Bedeutung gehabt. Und ich hatte schon mal den, als meine Großeltern, glaube ich, gestorben sind, auch wenn man sich nur von der Leiche im Leichenschauhaus verabschieden kann, habe ich das nicht getan, weil ich das nicht sehen wollte. Ich wollte es einfach nicht sehen. Und als meine Mutter dann, oder der Leichnam meiner Mutter dann abgeholt wurde, habe ich auch absichtlich diesen, ich wollte es nicht sehen, wie das passiert, wie meine Mutter in den Leichenwagen gehoben wurde, wie meine Mutter die Treppe runtergetragen wurde, das wollte ich nicht sehen. Den habe ich mich nicht ausgesetzt und wir sind dann natürlich nochmal in die Leichenhalle und da stellte sich mir dann die Frage, möchte ich meine Mutter nochmal sehen oder ihren toten Körper aufgebahrt im Sarg? Möchte ich diesen Moment mir antun? Ich habe es getan. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Moment auch sich angetan hat. Ich stelle nur fest, ja, es hilft einen zu begreifen, dass diese Person nicht mehr lebt, aber ich finde diesen Moment und gleichwohl natürlich die Leichenbestatter sich Mühe geben, die Person mit ein bisschen Make-up und Rouge nochmal fertig zu machen. Für mich hatte dieser Anblick nicht viel gegeben. Also für mich persönlich, ja, jeder war nochmal alleine, ich war mit ihr alleine und habe auch nochmal gesprochen, ne? Und dann kam ja dann irgendwann auch die Beerdigung. Wir mussten ein Foto aussuchen für die Traueranzeige. Jetzt ist ja der Akku leer. Mache ich das jetzt? Gut, tausche ich jetzt den Akku aus. Sorry, ich muss hier kurz den Akku wechseln für die Outtakes, wobei sich das irgendwie bei dem Thema ein bisschen komisch anfühlt. So, sorry. Und an dem Tag der Beerdigung, es war ja wie gesagt Ostersonntag, es war sehr windig, es war trotzdem sehr schönes Wetter. Ja. Und dann wurde die Urne ins Grab gelassen. Und dadurch, dass Corona war, war diese Beerdigung nur im Kreise der Familie. Es gab keine Verwandten, keine Bekannten. Alle durften nicht kommen, was ich offen gestanden aber auch eigentlich ganz gut fand. So konnte man ganz persönlich Abschied nehmen. Man musste sich nicht Gedanken machen um die anderen, die dann auch noch dem beiwohnen. Ja, und das Einzige, was vielleicht noch ganz schön ist, meine Mutter mochte ja Schmetterlinge ganz gerne und Gelb war ihre Lieblingsfarbe oder Orange. Und am Tag oder nach der Beerdigung war ich mit meiner Schwester im Garten und dann nahm tatsächlich ein Zitronenfalter, ein orangener Schmetterling, auf den Knie meiner Schwester Platz. Und da denkt man sich natürlich, so ist das ein Zeichen, ne? Eine Botschaft von meiner Mutter, dass wir nicht so traurig sein sollen. Ich hatte eh das Gefühl, dass nach der Beerdigung hatte ich den einen oder anderen spirituellen Moment, wahrscheinlich durch körperliche Prozesse zu erklären, irgendwelche Reaktionen von chemischen Stoffen, die man dann im Körper hat, die ausgeschüttet werden. Aber wenn dann, keine Ahnung, eine Taube auf dem Balkon an meiner Wohnung Platz nahm und dann so in meinen durch die Fensterscheibe in mein Wohnzimmer guckte und ich das bemerkte, dachte ich mir so, okay, das ist bestimmt meine Mutter, die hat jetzt mal eine Taube geschickt und wollte durch ihre Augen mal sehen, was hier so abgeht. Und Momente dieser Art hatte ich einige, dass ich so manchmal denke, ja, da oben ist jemand, sie begleitet mich, meine Mutter begleitet mich weiter auf meinen Lebensweg. Dieses Gefühl nimmt dann wieder ab, wo man denkt, okay, vielleicht ist dem doch nicht so. Dann kommt das Gefühl mal wieder zurück. Und wie gesagt, ich habe mir dann den Ehering ausgesucht, habe den ja mitgenommen. Der lag 3 Jahre bei mir in der Schublade, weil ich konnte den Schritt nicht gehen, mit dem Ring zum Juwelier zu gehen, mir eine Kette auszusuchen und den Ring anzulegen. Das konnte ich irgendwie nicht. Und ich wusste, der Zeitpunkt wird kommen, an dem ich es kann, an dem ich es möchte. Und der kam dann vor ein paar Monaten. Und seitdem, ne, trage ich diesen Ring mit mir. Den Ring, Ehering meiner Mutter. Ja. Und das war so, was ich sagen möchte. Wenn ein Elternteil geht, mein Vater wird 80, der Günthi, und er feiert auch in der Woche an einem Donnerstag, jetzt im Oktober, da freue ich mich sehr drauf. Und was ich dann für mich gesagt habe, nachdem ich festgestellt hatte, dass ich so eigentlich hätte öfters da sein müssen für meine Mutter, als sie so krank war, wobei ich mir dann auch dachte, man kann so oft da sein, wie man will, und man könnte wahrscheinlich 98% der Tage, die möglich gewesen wären, da gewesen sein. Und trotzdem hätte man sich wahrscheinlich dann die Vorwürfe gemacht, warum warst du die anderen 2% an Tagen nicht auch da? Das sage ich mir, das rede ich mir ein, um noch irgendwie halbwegs gut durchs Leben zu kommen. Ja. Und was ich mir gesagt habe als Ausgleich dafür, dass ich mich besonders gut um meinen Vater dann kümmere. Deswegen bin ich ja mit meinem Vater dann im letzten Jahr, oder war das schon wieder vorletztes Jahr? Nee, letztes Jahr, waren wir am Timmendorfer Strand. Und was ich sagen kann, dass seit dem Tod von meiner Mutter dann andere Beziehungen viel intensiver werden. Was vielleicht wieder das Positive ist an so einem Schicksalsschlag, dass man, wenn man was Gutes sehen möchte, ist das etwas, was man als gut betrachten kann. Und das ist, glaube ich, so wie beim Herzschmerz, wenn jemand einem die Liebe cancelt, ne? Dann, bevor man das nicht erlebt hat, kann man das nicht verstehen, ne? Und auch Trauer wird nie weggehen. Die wird immer bleiben. Und früher, bevor meine Mutter verstorben ist, wenn jemand sagte, wenn jemand stirbt, der Schmerz bleibt, man lernt mit dem zu leben, das konnte ich nie wirklich nachvollziehen. Jetzt so nach 3 Jahren, seitdem meine Mutter gestorben ist, immer Lungenkrebs, weiß ich, was damit gemeint ist. Die Trauer, der Schmerz wird immer bleiben, ist Bestandteil von meinem Leben. Wenn ich aufstehe, wenn ich ins Bett gehe, die Zeit dazwischen, ich trage immer die Trauer in mir, dass meine Mutter nicht mehr da ist. Aber man lernt damit zu leben. Das vielleicht an alle die, die Angst davor haben. Man lernt damit zu leben und es gehört zum Leben dazu, genauso wie es auch dazu gehört, dass wir selber irgendwann gehen müssen. Und wir alle dorthin gehen, wo meine Mutter jetzt schon ist. Wir verdrängen das immer, aber wir alle wissen das. Lebend kommt hier niemand raus. Das war nämlich ein Fakt. So. Was kann ich sonst noch dazu sagen, zu diesem tiefen Thema? Ja. Ich glaube, dazu ist vieles gesagt. Ich hoffe und wünsche mir, dass jene, die meine Familie sind, es okay finden, dass ich darüber gesprochen habe. Mir war es ein Anliegen, weil es wahrscheinlich, come on, wenn man das mal vergleicht, ja, was ist eine Episode, die zu Beginn, wenn ich darüber spreche, was sexuell datingmäßig passiert ist, das ist ja alles ein Kindergeburtstag hinsichtlich der emotionalen Intensität, der Intimität, die man offenbart, wenn man über so etwas spricht. Am Ende sind Gefühle viel intimer als irgendwelche erotischen Geschichten. Und ich hatte mir vorgenommen, das einmal mit euch zu teilen. Und ja, lasst mich gerne wissen, wie ihr dazu steht, wie ihr das fandet, dass ich über dieses ernste Thema mit euch gesprochen habe. Fandet ihr das No-Go? Ist es euch ähnlich ergangen? Habt ihr einen Elternteil, der dabei ist zu gehen? Oder habt ihr vielleicht schon beide Eltern verloren? Das ist ja eh so beim Leben, ne? Dass man irgendwie das Gefühl hat, oder wenn man so anfängt, ne, noch jung ist, man geht in die Schule und 40 Jahre später wie viele auch schon von den Schulkameraden schon nicht mehr da sind, die schon gestorben sind, schwer erkrankt sind. Man nimmt es immer so als selbstverständlich hin. Und das sollte man nicht. So, liebe Gay-Over-Podcast-Gemeinde. Das war diese Episode, Episode 5 der sechsten Staffel. Wie gesagt, ich kann den Film auf Netflix, ich lese ihn nochmal vor, die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick, kann ich nur empfehlen. Vielleicht könnt ihr mir dann auch sagen, ob ihr ähnliche emotionalen, schwer verdaubaren Momente durchleben musstet. Ja, das war der Auslöser, warum ich mir zum Ziel gesetzt habe, heute darüber einmal zu sprechen. Und wünsche euch, falls ihr diese Folge heute gehört habt, an diesem Sonntag, einen fantastischen Sonntag. Macht das Beste raus. Und wenn ihr noch eure Eltern habt, wenn die beide noch gesund sind, macht was mit denen, unternehmt was mit denen. Auch wenn sie euch auf den Geist gehen, denkt dran, sie sind nicht ewig da. Genießt die Zeit mit euren Lieben, macht das Beste raus, ne? Und lebt in hier und jetzt. So, einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt, euer Gray. So, hier ist der Stoppknopf. Tschö. Das war Gay Over. Ich freue mich auf dein Feedback zu dieser Episode und danke dir fürs Lauschen. Teile diese Folge gerne mit deinen Freunden, bleib gesund und munter und hoffentlich bis zum nächsten Mal.